Ladies and gentlemen, this is Jurn Simmons, and you are listening to Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einem neuen Format, wo wir über alte Dinge sprechen werden. Aber bevor wir euch genau verraten, worum es dabei gehen wird, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr jetzt hier den Namen des Projektes Back to the Attitude seht, dann werdet ihr euch schon vermutlich denken können, worum es geht. Aber bevor wir euch alles weitere erläutern, stelle ich euch meinen Tag-Team-Partner vor und meinen 90er-Jahre-Wrestling-Experten, den Dieter.
Wunderschönen guten Tag.
Hallihallo.
Ich bin kein Experte, ich habe immer nur zu viel Zeit.
dann erzähl uns du doch mal ganz kurz, worum es in diesem Format eigentlich gehen soll.
Es geht in diesem Format um Folgendes. Wir gucken uns die Attitude Era an. Aber nicht ab 1997, wo man sagt, dass sie gestartet ist, sondern wir fangen ein bisschen später an. Wir fangen an ab dem Februar 99, genau genommen ab der Raw vor dem St. Helens Day Massacre Pay-Per-View, weil das kam nämlich so, ich habe für eine Aufzeichnung für In einem Ring vor unserer Zeit eine Folge WCW Nitro geguckt. Da waren irgendwie auch 40.000 Zuschauer im Georgia Dome. Und dann meinte ich zu Drew, gab es eigentlich schon mal sowas bei der WWF damals, so eine große Raw? Und dann meinte Drew, ja, in Toronto an dem und dem Tag. Gönn dir die mal. Ich sehe, alles klar. Ja, und dann meinte ich zu Drew, boah, ich habe hier eh Urlaub. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt fange ich an mit einem Attitude Era Run, auch wenn das so der Hochpunkt war, aber ich dachte mir, so viel Zeit hast du auch nicht. Und das ist so ein guter Punkt, einzusteigen, weil 99 war das extrem hot. Die WCW gut am Abkacken. Und WCW gut am Abkacken halt. Und WWF war auf dem Höchstpunkt. Und dann dachten wir uns, das ist doch ein guter Moment, mal einzusteigen. Und das nochmal uns anzugucken. Weil man kennt nur so die großen Momente so aus der Zeit. Aber so richtig Raw habe ich halt von da noch nicht so wirklich gesehen. Und dann dachten wir und meinte Drew, ja, ich mach mit. Ja, und dazu haben wir uns jetzt entschieden, mal so ein bisschen die Attitude Era zu beleuchten.
Korrekt.
Und in der Folge wird es so sein, wir gucken hier, wir werden jetzt über eine Folge Raw sprechen. Über den WWF In Your House 27 St. Valentine's Day Massacre Pay-Per-View. Dann noch über die Raw Nummer 299 danach, genau.
Korrekt. Das haben wir uns vorgenommen und ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast, legen wir direkt los.
Ja, sollen wir mal kurz den Zuhörern erklären, in welcher Zeit wir uns gerade bei der WWE befinden?
Ach ja, natürlich. Dann, ja, mach das doch mal bitte.
Und zwar, wir befinden uns vom St. Helens Day Massacre auf der Road to WrestleMania 15. Der Royal Rumble ist Geschichte. Vince McMahon hat den Royal Rumble durch Hilfe von The Rock gewonnen, nachdem er Steve Austin eliminiert hat. Aber der Commissioner zu der Zeit, The Heartbreak Kid Shawn Michaels, sagte, nee, so nicht. Beim St. Helens Day Massacre gibt es ein Cage-Match zwischen Steve Austin und Vince McMahon. Da musst du mal überlegen, Vince McMahon war schon vor 20 Jahren, war der halt einfach schon Mitte 50 ja. Und ist dann noch in den Ring gestiegen.
Ja, und der war ja auch körperlich in einer ziemlich guten Verfassung, also das muss man ja auch mal dazu sagen, ne?
Der hat schon ein bisschen gut rumgefühlt.
Ja, definitiv. Es war wohl so, dass, also warum es zu dem Match kam wegen Michaels, wenn ich das richtig verstanden habe, war wohl so, dass McMahon halt gesagt hat, natürlich, ich habe jetzt zwar den Rumble gewonnen, aber das haben wir jetzt ja auch nur gemacht, um so ein bisschen Austin 1 auszuwischen.
Ja, genau.
Ich verzichte auf das Titelmatch bei WrestleMania, weil Ja. Ich bin ja gar kein Wrestler, will ja gar nicht antreten und genau. Auch gar nicht gegen The Rock, weil der ist ja ne, mit in meiner Corporate.
Mein Champion.
In der Corporate. Und dann hat dann Michaels gesagt so, ja gut, wenn du als Gewinner des Rumbles halt nicht antreten willst, dann gehört der Spot halt der Nummer 2, das ist Steve Austin, ne? Und ne, wir sind hier halt quasi so auf dem Höhepunkt der Austin McMahon-Fehde. Und dass das halt Vince nicht gefällt, ne, ist klar. Und hat Austin gesagt, ja, okay, kein Problem. Ich setze meine Titelchance, die mir dann jetzt quasi zusteht, aufs Spiel gegen dich. Mach mal Steel Cage, du gegen mich beim am Valentinstag.
Ja.
Und ja, der Rumble ist, glaube ich, da jetzt knapp 2 Wochen vorbei, glaube ich, ne?
Ich sag's dir. Der Rumble ist zu dem Zeitpunkt schon
3 Wochen vorbei. Okay, weil genau beim Rumble hat ja The Rock Mankind um den WWE-Titel besiegt, also um den WWF-Titel damals, in diesem brutalen I Quit-Match, wo Foley quasi oder nicht quasi, sondern sogar wortwörtlich ja zur Bewusstlosigkeit geprügelt wurde. Also der ist ja, sie haben ja diesen Spot da gemacht mit dem, dass das I Quit vom Tonband abgespielt worden ist. Und genau. Das war ja legit, aber Foley ist ja bei dem Match legit halt ausgenockt gewesen worden. Und das war ja das Match, was wo Foleys Kind, sein Sohn, glaube ich, der Jüngste, oder der Älteste, aber damals halt noch das einzige Kind, und seine Frau wohl in der ersten Reihe waren. Und die das halt so sehr halt verständlicherweise halt mitgenommen hat und bewegt hat, dass die halt die Halle verlassen mussten, weil die halt da naja, gesehen haben halt, wie Papa bzw. Mann halt gefühlt halb tot geprügelt wurde, ne? Ja, da war ja auch dieser Spot, wo Foley halt, ne, mit den Handschellen am Rücken zusammengemacht worden war und quasi.
Ey, das war komplett asozial.
Und halt quasi, da hat er ja, glaube ich, irgendwie 10 Stuhlschläge oder sowas abgekriegt und dann halt auch ungeschützt gegen Kopf und all dieser Kram, ne? Also heute, Sachen, die du halt heute fast gar nicht mehr siehst, ne?
Das ist
ne?
Ja so. Zum Glück nicht.
Nee, also Stuhlschläge gegen den Kopf sind halt schon hart und das ist ja auch erwiesen, dass das dass dadurch sehr viele Folgeschäden und sowas weiter alles gab. Und dann hat sich Mankind bei Halftime Heat, bei die Heat, die zur Halbzeit des Super Bowls, glaube ich, war es, ausgestrahlt wurde.
Das ist korrekt.
Im Empty Arena Match, was auch meiner Meinung nach ein Klassiker mehr oder weniger. Generell diese Mankind Rock Fehde finde ich ist geht so ein bisschen unter der Rock Austin Fehde, aber auch ich fand auch
ja, also gut und auch unter der Mankind Triple H Fehde beispielsweise.
Genau, also ich finde, da geht auch gerade diese Matchserie, die Mankind und The Rock da hatten, fand ich extrem gut, also gerade mit diesem Last Man I Quit Match, was ziemlich hart war, dann das Empty Arena Match, was ich auch ziemlich unterhaltsam fand. Und da ist der Titel ja ein paar Mal hin und her gewechselt. Und ja, deswegen ist jetzt Mankind wieder Champion.
Yes.
Und es würde, also Stand dieser Raw-Ausgabe, zumindest auf Mankind gegen Steve Austin hinauslaufen. Bei WrestleMania. Aber da ist ja noch der St. Valentinstag dazwischen. Und ich würde sagen, wir springen dann jetzt mal in die Raw-Ausgabe, in die erste.
Ja, das machen wir.
Das war ja die vom 13.02.1999 in Toronto, Kanada. Eine besondere Saturday Night Raw-Ausgabe. Also aufgezeichnet wurde sie schon am 8. Februar und ausgestrahlt dann am 13. Das heißt quasi, wir haben auch mit den Shows, die wir gesehen haben, so ein kleines Triple-Feature. Also Samstag, Sonntag und Montag quasi.
Genau.
Als Raw-Ausstrahlung. Und ich weiß gar nicht warum, das hat man gar nicht so genau erwähnt, warum es jetzt eine Samstagsausgabe.
Nee, das war ja auch eine Aufzeichnung, die war ja auch nicht
genau, live. Also man hat gar nicht genau erwähnt, warum. Wahrscheinlich, weil irgendein großes Footballspiel oder sowas war, würde ich jetzt mal als erklären.
Vermutlich, beziehungsweise ich glaube auch eher, weil du denkst, gut, wir haben die Raw mit der größten Zuschauerzahl, wir wollen an einem Samstag, vielleicht kriegen wir mehr Leute rein. Von Fernseher.
Ja, natürlich. Das natürlich auch klar, dass man da nochmal ein bisschen die Quoten quasi erhöht. Macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist die, die höchste Crowd, die die Raw zumindest jemals hatte, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile in der aktuellen Zeit anders
nein,
ist. Wahrscheinlich
nein,
nicht. Also,
nein.
Aber wenn wir jetzt darüber
weil du für Raw nie in so große Hallen gegangen bist, das heißt ja heute müsste es ja heißen, dass du Raw quasi da veranstaltest, wo du WrestleMania
genau,
veranstaltest.
Das wollte ich auch sagen. Also Skydome, ich glaube, das war auch früher mal ein WrestleMania-Venue oder sowas halt. Bei älteren...
Bei Mania 10 oder Manias, so.
Ja, ne, die Dings war doch... Mania 6 war doch, glaube ich, in Toronto. Also es wird wohl... könnte da gewesen sein. Auf jeden Fall, es war eine riesige Halle und die war auch wirklich rappelvoll mit 41.000 Zuschauern. Also du hast schon gemerkt, okay...
Das war bei Mania 6 tatsächlich.
Krass.
Und da waren angeblich... Ja, wobei, kommt hin. Da waren 67.000.
Ja, passt ja, für ein Pay-Per-View sind es dann halt immer noch mal ein bisschen mehr. Das ist natürlich auch für WWE Pay-Per-Views heutzutage jetzt, also heutzutage schon, weil heutzutage sind ja bei Pay-Per-Views gar keine Leute. Aber für die eigentliche Zeit ist das natürlich, für Pay-Per-Views ist das natürlich nichts, also da hast du natürlich viel mehr, aber für eine Weekly-TV-Show ist das halt schon krass.
Ja,
klar. Und, ja, wie gesagt, aus Toronto, Kanada, ich habe mal, einfach aus Spaß gerade hier, die Ergebnisse von Nitro offen, die zur selben Zeit stattfinden fand, oder am selben Tag. Mhm. Da gab es unter anderem Booker T gegen Fit Finlay, Rey Mysterio ja. Jr. gegen Blitzkrieg, DDP gegen Kenny Chaos, wer auch immer das ist, Vincent, der ehemalige Virgil, gegen Ernest the Cat Miller, im Co-Main Event hat Roddy Piper den United States Titel von Bret Hart gewonnen. Und im Main Event gab es einen No-Contest zwischen Ric Flair und Steve Mongo McMichael gegen die Outsiders.
Das klingt alles so schlimm.
Ja, ist ein bisschen, naja, aber halten wir uns nicht so lange da mehr mit auf. Springen wir doch direkt in die Raw-Ausgabe. Und zwar, ich habe als erste Notiz, genau, ja, Full House ist es. Also die Halle war stacked. Bis zum Gehtschmerz. Die Leute haben auch echt Bock gehabt, muss man dazu sagen. Die waren richtig gut drauf. Und alles auch gerade, also gerade vor allem, was halt Austin, alles was Austin betroffen hat, da sind die halt immer ausgerastet. Aber generell fand ich, war das eine.
Ey, Austin musste nur seine Hand heben, diesen eskaliert. Also der war so hot.
Da muss man auch mal zu sagen, ich war nie so der große Austin-Fan, aber weil ich halt die Zeit auch nicht live miterlebt habe, aber. Ja, dass genau. Das halt, dass der Typ halt ein Riesenstar ist und wahrscheinlich einer der größten Stars, den die WWE jemals hatte. Ich glaube, dafür musst du kein Fan von ihm sein. Das ist halt einfach ein Fakt.
Ja, ich bin halt eingestiegen, wo er quasi aktiv aufgehört hat, 2-3. Und dann quasi als General Manager, als Retter des Rechts unterwegs war. Und ich habe ja dann auch irgendwie mit 12, 13... Da hat mein Schulenglisch aus der 6. Klasse hingehauen, dass ich die Biografie von ihm lesen konnte. Mhm. Und die kann ich einfach nur jedem empfehlen. Wenn ich die hab, gebe ich dir die
sehr
mal.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Wenn ich die noch hab.
Ja, sehr gerne.
Und weil die... Das ist sehr interessant, was er so erzählt. Vor allem auch so über seine WCW-Zeit und... Ich finde ihn einfach einen guten Typen so.
Ja,
ne?
Also wie gesagt, da muss man ja auch kein Fan jetzt unbedingt von dem Wrestler sein, aber man kann und man muss das auch anerkennen, was halt das für ein großer Name für die WWE ist. Also McMahon gegen Austin, das ist wahrscheinlich eine
das
der.
Das ist halt schon Magnus Ohm
ja, auf jeden Fall, also,
vom Wrestling.
Das ist das Ding, das kennt jeder Wrestling-Fan, weiß, auch wenn er vielleicht die Zeit nicht mitnimmt, aber jeder Wrestling-Fan kennt Austin gegen McMahon die Fehde, im Groben zumindest. Vielleicht nicht jedes einzelne Detail, aber im Groben, worum es geht. Und das ist ja auch die Fehde, die wahrscheinlich den finanziell größten Erfolg hatte für die WWE. Und ja, da befinden wir uns mittendrin. Es wurde dann quasi am Anfang announced, dass es der Main Event sein sollte, Mankind, oder das große Match, diese Show Mankind gegen Austin in einem Non-Title-Match. Weil halt, ne, quasi der Champion gegen den inoffiziellen Rumble-Sieger so quasi mehr oder weniger. Und Vince hat dann gesagt, ja Leute, ne, ich misch mich hier jetzt ja auch ein bisschen ein, ne, weil Austin, dich hasse ich halt, ne, und will euch hier einfach noch ein bisschen irgendwie, ne, den Tag versauen und so weiter. Ich bin Special Referee in dem Match. Ja. Hat der Vinny gesagt. Okay. Ne, wurde dann erstmal so hingenommen. Match sollte dann später kommen. Oder dann halt auch nicht. Aber ich habe hier dann auch als Notiz Michael Cole und Jerry Lawler so ein bisschen in den vertauschten Rollen. Also es war ja sonst immer eine Zeit lang so, dass Michael Cole so der klare Heel-Kommentator war und Jerry Lawler so der Face-Kommentator. Und hier ist es halt andersrum. Also Michael Cole klar der Face-Kommentator und Jerry Lawler hier der Heel-Kommentator. Ich habe auch geschrieben, ey, Jerry Lawler, ganz furchtbar. Das geht zum Teil halt gar
Lawler,
nicht.
Jerry Lawler, das geht gar nicht. Vor allem, wir kommen ja in den nächsten Wars noch dazu. Das ist so, vor allem, was er dann in bestimmten Segmenten von sich gibt, ist mit der Brille von 2020, wo man so Sachen über ihn weiß, ja noch viel schlimmer.
Ja, voll. Also, gut, klar, das ist die 90er, das war zu der damaligen Zeit. Also, wenn wir das jetzt quasi in Podcast hätten im Jahre 1999 und würden über diese Show sprechen, dann wäre das vielleicht alles noch in einem okayen Rahmen, weil wir da halt auch 15 waren oder sowas. Da geht ja, nee, gar nicht, 5 ja, waren wir da.
Wir waren 6.
Also, es ist schwer, einen Live-Podcast darüber zu machen, aber, naja, also, wenn wir jetzt quasi so alt werden, wie wir jetzt sind, und wir würden das halt im Jahre 1999 als Review sehen, dann...
Vor allem mit dem Mindset der Gesellschaft aus dem Jahr, dann wäre das
dann ist es ja vielleicht noch was anderes, aber wie du schon sagst, einfach mit der Brille von 2020 und denkst dir so, Alter, so Sachen kannst du einfach nicht sagen.
Nein, und da kommen wir ja noch zu so Geschichten, ja, die ich später auch super unangenehm
abgesehen finde ich auch, dass abgesehen von den Sachen finde ich ihn einen sehr ich will nicht sagen schlechten Kommentator, aber keinen besonders guten Kommentator, wenn man ehrlich
ist. Nein, das Problem ist, bei ihm ist halt, also Michael Cole, wenn er will, kann er. Ja. Und da war er noch jung, da hatte der noch Bock und da hatte der noch kein Vince McMahon 24/7 im Ohr. Dann ist der halt auch echt
gut. Ja, natürlich.
Aber bei Jerry Lawler hatte ich immer dieses Gefühl, jetzt bei dem Gucken, ich spiele Kommentator und der musste immer krass overacten.
Ja, voll. Das merkt man bei dem total halt auch.
Und das hat einfach nicht gepasst. Nee,
auch wenn du schon immer hörst, wie der seine Voice quasi künstlich nach oben treibt, damit er halt noch nerviger wirkt einfach. Und da gefällt mir Michael Cole hier in diesem 90er-Jahre-Kosmos deutlich besser.
Ey, komplett. Also der war sehr angenehm und dem hörte man dann auch gern zu, so. Nö, das war gut, ja. So. Dann, und es wurde ja noch bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob es später kam oder jetzt, dann, die Corporation ist beim Cage-Match, beim Pay-Per-View, nicht am Ring zugelassen.
Genau, das hat er extra gesagt, hat Vince extra gesagt. Ja, Austin, ne? Wir sind ja jetzt hier schon im Cage und keiner von der Corporation wird da sein. Ich verbiete es ihnen quasi. Er hat, glaube ich, sogar gesagt, wenn einer von euch kommt, dann werfe ich euch alle raus. Dann seid ihr alle gefeuert.
Ja, hat genau. Er gesagt, sein schöner Satz hier auf Feier.
Genau, mehr oder weniger sollte er auch recht behalten. Es ist halt kein aktives Member der Corporation dann eingegriffen, aber...
Gekommen.
Sprechen wir dann, wenn wir am Valentinstag sind.
Genau.
Es gab dann das erste Match. Beziehungsweise vorher gab es dann halt den Einzug von Jeff Jarrett und Owen Hart zusammen mit Debra, die ja das Valet von Jeff Jarrett war und die zumindest Storyline-Freunde, ich weiß gar nicht, ob die im echten Leben auch ein paar waren, ich weiß nicht, war Debra zu dem Zeitpunkt noch mit Austin zusammen oder waren die da schon nicht mehr verheiratet?
Ich glaube, steht hier gerade auch gar nicht, glaube
ich. Ich glaube, die waren nicht mehr zusammen da, ne, also die waren schon nicht mehr verheiratet, ja, die waren ja dann auch irgendwie, ich glaube, Austin hat die damals dann auch in seiner Alkoholsucht ein bisschen vermöbelt und so. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich weiß es aber auch nicht mehr zu 100%.
Übrigens, ja. Debra arbeitet heute im Immobiliengewerbe.
Okay.
Und hat ihren Master an der University of Alabama 2017 in Strafrecht gemacht.
Interessant.
In Strafrecht und Kriminologie.
interessant.
Sprich, sie ist halt komplett raus aus dem Wrestling geschehen.
Ja. Ist sie, war sie nicht sogar damals dann noch mit, wo wir schon eben über ihn gesprochen haben, mit Steve McMichael irgendwie verheiratet oder sowas?
Ja, das ist richtig.
Ah, interessant.
Deborah McMichael. Ja, stimmt.
Das war aber nach Austin erst, glaube ich, ne?
Ja.
Na, interessant. Verrückt. Und ja, sie war halt das Valet und dann hat halt, also es sollte eigentlich Jeff Jarrett gegen D'Lo Brown geben, dann kam halt D'Lo Brown raus, zusammen mit seinem Technikpartner, dem Sexual Chocolate Mark Henry.
Alter. Ey, das war noch so ein Ding, wo ich mir denke, Junge.
Ja, vor allem, es wird ja dann noch besser. Er sagt ja dann quasi, ne, Mark Henry, hier, ich weiß, du hast dein Auge so ein bisschen auf Deborah geworfen, hat mir ja auch so Szenen gezeigt, wo er so ein bisschen von der Woche davor von Raw, glaube ich, Deborah so ein bisschen angebaggert hat. Genau. Und hat gesagt, so, ja komm, ne, Deborah kannst du ja nicht haben, die ist hier quasi schon vergeben. Ich habe dir jemand anderen besorgt, die kannst du haben, damit der kann, die ist bereit, mit dir alles zu machen, was du willst, wo du es willst, wann du willst. Mark Henry schon riesen Augen gekriegt hat und dann kam Ivory. Was witzig ist, war das quasi halt ihr Debüt war für die WWF, in dem sie vorgestellt wurde von...
Das kannst du dir auch heute nicht mehr vorstellen.
Die wurde einfach, ihr Debüt war einfach, dass sie quasi als... Naja, nehmen wir es beim Namen für die...
Für die sexuelle Befriedigung von Mark Henry.
Genau, die halt dafür geholt worden ist. Hier die Mätresse von Mark Henry. Der hat schon große Augen gemacht. Und, ja, dann sind die halt beide draußen geblieben. Das Match ging dann, ich glaube, eine Minute, wenn ich es jetzt hier richtig sehe.
Eine Minute elf steht bei Cage Match.
Schöne Stattzahl, aber, ja. Ging dann ein bisschen kurz hin und her, gab dann quasi, D'Lo hat dann gewonnen, weil, Ivory quasi Deborah von einem Eingriff abgehalten hat. Ja, und dann war es halt vorbei. Und genau. Beim St. Valentine's Massacre gibt's dann halt das Tag Team Title Match zwischen Jeff Jarrett und Owen Hart. Was ein cooles Team war. Ich hatte die da irgendwie so rückblickend als ein ganz cooles Team in Erinnerung.
Ja.
Ihre T-Shirts passen auch irgendwie zusammen mit Owens Hart, ne? Dieses Enough is Enough und auf Jeff Jarrett stand Don't Piss Me Off. Also wir sind jetzt hier natürlich Post-Country-Singer Jeff Jarrett. Der ist jetzt eher so dieses...
Das war aber vor seinem WCW-Run, ne? Der ist ja erst 2000 zur WCW gegangen oder war der zwischendurch bei der
WCW? Ich glaube, der war zwischendurch mal bei der WCW. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Ich weiß, dass der auch in der NWO 2000 am Start war.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, der war... Also, der war ja erst der Country-Sänger, also in der Mitte der 90er. Und ich glaube, dann ist er einmal zur WCW gejumpt und ist dann jetzt mit dem jetzigen Gimmick wieder zurückgekommen zur WWF. Ich kann mich aber auch täuschen, ich bin mir nicht...
Nee, ich meine, das war aber so, ja.
Ja, und dann ist er halt... also, Owen Hart ist ja dann dieses in dem Jahr dann auch verstorben.
Ja, und, worüber wir auch sprechen werden.
Und ich glaube, dann in dem Jahr ist dann auch, oder kurz danach ist dann halt Jarrett auch... wieder raus bei der WWF und dann zur WCW. Da hat ja dann, glaube ich, McMahon, als er die WCW gekauft hat, da in dieser Doppel-Episode da hat er ja noch irgendwie Jarrett und sämtliche WCW-Leute, die bei der WWE vorher waren, dann irgendwie geburied.
Genau.
Und ja, aber war halt, da ist halt quasi de facto nichts passiert bei dem Match.
Nee.
Dann hat man ganz kurz oben in der, man hat, weil das haben die Kommentaren ja ganz schön erwähnt, dass der Skydome quasi gleichzeitig noch ein Hotel ist und man oben so ein paar Hotelzimmer sehen konnte. Warum man auch immer bei dem Hotelzimmer in die Arena sehen konnte, wahrscheinlich war das eh nur ein gefakter Hotelroom. Und da hat man dann Val Venus und Ryan Shamrock gesehen. Ryan Shamrock, ja, also der Name ein bisschen verwirrend, das ist die Gimmick-Schwester von Ken Shamrock gewesen Shamrock. Und im Real Life, glaube ich, sogar seine Partnerin.
Naja, nee, Ryan Shamrock ist in Real Life, so heißt auch das Kind von Ken Shamrock. Okay. So war das.
Ja, das war ja das, da hatten wir ja mal oft drüber gesprochen, dass zu der Zeit halt auch von Vince eine Incest-Story zwischen den beiden gepitcht wurde. Und Ken Shamrock wollte das nicht, kann ja gar nicht verstehen, warum nicht. Das ist mir unverständlich. Nein, aber ja, da sieht man, auf jeden Fall hat man dann halt das Hotel gesehen. Und wie die beiden halt quasi gerade ihr Techtelmechtel starten wollten, weil Venus hat sich ja an die an Ryan Shamrock rangeschmissen und Ken Shamrock gefällt das gar nicht.
Ja, das ist korrekt.
Und dann kam, hat man den Entrance gesehen von Gilbert.
Echt, da hab ich nur gekotzt.
Ja. Und ich war so,
eine Scheiße.
Ja, ich meine, für dich als sehr großer Goldberg-Fan dann halt noch ein bisschen schlimmer. Ich find's einfach nur...
Na, das Problem ist halt, das ist halt Bullshit. Und dass die WCW dann auch JR verarscht hat, war genauso ja. Bullshit. Aber ich hab das nicht verstanden, warum man es macht. Also
erstmal, es war ja eine wirklich sehr, 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 sehr offensichtliche Parodie, ne? Also,
ja.
Aber man hat dann auch gesagt, ne, Gilbert ist irgendwie 0-2, so ein bisschen diese Streak von Goldberg so ein bisschen zu verarschen. Aber es war ja im Prinzip wirklich nur dazu gedacht, um sich über Goldberg lustig zu machen, aber nicht mal halt, also es gab ja eigentlich null Bezug zu Goldberg, also der war ja nicht mal irgendwie ein bekannter Freund.
Der war ja nie bei der WWE, bei der WWF damals.
Genau, und Gilbert vorher. War ja auch niemals bei der WCW, ne? Also.
Ja, eben, und vor allem, man muss halt auch sagen, Goldberg hat halt funktioniert und, er hat mich halt nicht verstanden, warum die sich darüber lustig gemacht haben, weil es einfach ja, es bestand ja kein Bezug.
Und im Prinzip gab es ja auch überhaupt keinen Grund, also der Goldberg-Charakter war ja nicht irgendwie, wo du sagen kannst, okay, da hat WCW jetzt irgendwie wieder Kacke gebaut, deswegen machen wir uns darüber lustig, sondern das war ja...
Der war ja super.
Genau, das ist ja eins der wenigen, zumindest zu der Zeit halt, richtig guten Dinge von der WCW gewesen, oder generell ist es wahrscheinlich das beste Ding, was die WCW je produziert hat, neben dem Crows-Ding wahrscheinlich.
Neben Crows-Ding.
Und von daher ist es halt irgendwie, also wenn das jetzt, keine Ahnung, hätten die jetzt eine NWO verarscht gemacht, hätte ich gesagt, ja okay, kannst du machen, die NWO war zwar zu der Zeit auch geil, oder viele Leute haben das gefeiert, aber wenn du sowas parodierst...
99 war die auch nicht mehr gut.
Genau, ja genau, das halt, und wenn du die jetzt parodierst, sage ich, okay, kannst du machen, aber... Es besteht halt gar kein Bedarf, irgendwie Goldberg zu parodieren, aber...
Ne, vor allem bei der NWO bei einer NWO-Parodie hätt's geklappt, weil die Hauptfiguren mit Nash und Hall vorher auch bei der WWF
genau,
waren.
Genau, sowas halt, ne? Aber so macht es halt keinen Sinn, und ich glaube, das haben auch viele Leute überhaupt nicht als irgendwie eine Verarsche an Goldberg ernst genommen, sondern einfach, das ist halt der dumme Typ, der da ein bisschen rumzappelt. Und dann haben sie ja noch so richtig billig, ne, es gab ja immer bei Goldberg immer diese Goldberg-Chance, und da haben sie halt diese Gilbert auch noch in so einer schrillen Stimme und sowas, also die waren halt klar eingespielt, ne, das haben halt keine Fans.
Die waren halt, das hast du halt klar gehört, dass die eigentlich, das Publikum, ey, das fand ich auch krass zu der Zeit, die haben hier offensichtlich auch einfach noch gerufen, ja, boring.
Ja, genau, boring, Bullshit halt, und auch, das haben sie noch ganz offen gekundet, wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat, gerade wenn irgendwie McMahon wieder irgendwelche Pläne umgedreht hat oder sowas halt.
Oder auch selbst bei dem Match halt,
genau,
ne?
Genau, einfach Bullshit, die haben das halt laut verlauten lassen, dass sie was scheiße finden.
Lass uns mal weitergehen, also Gilbert durfte dann gegen Goldust, ja, auch bekannt als Dustin Rhodes, ran.
Ja,
Dustin Rhodes hat fast gewonnen.
Ja.
Und wurde dann abgelenkt von Blue Dust.
Das war auch so, oh Mann, Alter, ey.
Dann fiel mir auch wieder ein, ach stimmt, der war ja zu der Zeit bei der WWF schon. Der Blue Mini nämlich.
Ja, aber auch, Alter, auch eher peinlich als sonst irgendwas anderes, wo er dann sich eingespielt hat, in komplett blau bemalt, quasi auch nur im Schlüpper und dann in komplett blaue Farbe gehüllt. Ja, hat dann irgendwas gebraselt, ne? Den Goldust abgelenkt und Gilbert holt den Sieg.
Ja, genau.
Wird dann aber noch.
Dann gab's noch die Shattered Dreams danach von Gilbert von Goldust.
Fand ich ganz witzig, wo Goldust dann halt Gilbert nach dem Match weiterverprügelt. Also es war halt ein Einroller, er direkt wieder auf und fängt an, Gilbert zu verprügeln. Schön die Shattered Dreams. Und ja, das gibt's dann auch beim Pay-Per-View. Blue Dust gegen Goldust. Yay.
Toll.
Yay, toll. Ja, hab das irgendwie gar nicht so voll verdrängt, also ich wusste, dass es die Fehde gab, aber hat halt irgendwie verdrängt, dass es das zu dem Zeitpunkt irgendwie gab, und ja, weiß man, warum der Blue Mini aus der ECW raus ist, oder?
Nee, weiß ich gar nicht.
Gut, wahrscheinlich, weil er scheiße war. Könnte damit zusammenhängen. Ich glaube, der war halt nach dieser Fehde auch relativ schnell da wieder raus aus der WWE.
Ja, der hat ja noch das Problem mit Bradshaw, dass Bradshaw den legit geklatscht hat.
Ja, stimmt, das hat damals schon angefangen, ne?
Ja. Und ja.
Ich meine, ist auch kein Charakter, den ich jetzt in weiteren Raw-Episoden vermissen werde, seien wir ehrlich.
Nee, aber...
Aber cool.
Der ist ja noch ein bisschen
aber
da.
Gold, das fand ich immer sehr, sehr cool, auch wenn das Gimmick natürlich... also aus heutiger Sicht würde ich auch wieder sagen, das ist ein Charakter, wo ja auch sehr viel mit Sexualität und auch so ein bisschen mit Homosexualität gespielt wurde und das natürlich auch ein bisschen sehr überspitzt. Also aus heutiger Sicht ist das natürlich auch fragwürdig, aber ich finde Gold, das ist schon in der Rolle oder halt Dustin Rhodes in der Rolle schon irgendwie ein Kultcharakter geworden für die Attitude Era.
Ja, ein Kult und ganz ehrlich, er hat das Beste, weißt du, so ein Charakter. Du musst halt auch sagen, wäre der in der WWF ein ernsthafter Wrestler gewesen, so wie in der WCW, Seven ausgenommen, dann würde der heute auch nicht mehr catchen können.
Natürlich, absolut.
Also dadurch, dass der halt ein Comedy-Character war, ist der heute noch imstande, gute Matches zu machen und der kann sich ja heute noch bewegen.
Ja, natürlich, absolut. Das auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen, also man kann ja quasi sagen, dass Goldust so ein bisschen seine Karriere schon gerettet hat. Und man sieht das ja heutzutage noch, wenn er bei AEW in den Ring steht. Der hatte immer noch ein ähnliches Gear, also in anderen Farben. Und das Facepaint ist halt immer noch daran angelehnt. Auch wenn er jetzt wieder der Natural Dustin Rhodes, also so wie er halt bei der WCW hieß. Aber es ist ja immer noch, also er vergisst nicht quasi, woher er kommt. Und diese Goldust-Anleihen sind halt immer noch da.
Und was ja auch in Ordnung ist, weil das war ja auch super, super unterhaltsam. Ja. Und ne, es war halt nicht auf Wrestling ausgelegt, was ja aber auch in Ordnung ist.
Natürlich, absolut. Das ist ja generell viel zu der Zeit, ist halt, also gerade in diesen TV-Shows sind die Matches halt quasi egal.
Ja, wir könnten auch uns hier hinsetzen, Match fährt's, Match okay, ja. Die und die Promo-Code,
ja,
tschüss.
Ja, genau, also das ist halt, da geht's halt mehr darum, um die Stories, die halt erzählt werden und die halt in Matches erzählt werden, als um die Matchqualität selber. Also außer bei den großen Matches, bei den Main Events. Aber ansonsten ist in den meisten Fällen die Matchqualität eher durchschnittlich, sagen wir mal.
Ja.
So, weiter ging es dann mit einem Brawl zwischen Val Venus und Ken Shamrock. Der dann halt von einer Menge Referees, quasi von allen Referees, unterbrochen wurde, die es da so gibt. Und Al Heppner hat halt ganz klar gesagt, wir machen die Scheiße nicht, wir haben da keinen Bock drauf hier, weil Ken Shamrock hat ja dann die Referees auch verprügelt. Es gab dann halt für Tim White, glaube ich, einen Belly-to-Belly, für irgendjemanden gab es auch einen Ankle-Lock und sowas. Der hat die ganzen Refs ja dann auch auseinandergenommen und haben gesagt so, nee, wir machen bei der Scheiße nicht mit, wir haben keinen Bock. Kein Referee meldet sich hier für das Match und wenn sich bis Sonntag, bis zum Pay-Per-View, kein Referee gemeldet hat, dann verliert Ken Shamrock den Titel kampflos an Val Venus.
Ja.
Haben sie gesagt, ich weiß zwar nicht, warum Ken Shamrock dann den Titel abgeben soll, aber gut, er hat halt die Referees verprügelt und er ist halt quasi der Grund.
Ich glaube deswegen.
Der Grund, warum kein Referee da Bock drauf hat. Dann kam die DX raus. Mit, in voller Montur mit Triple H, X-Pac, den New Age Outlaws. Gab's, ne? Das ganze Gedöns mit Promo allem, ne? Hier,
Da muss ich sagen, da hatte ich ja ein bisschen Angst, dass die gar nicht mehr funktioniert. Aber da das alles immer so, da das alles immer so Fäden und Show bezogen war, hat das ja dennoch funktioniert noch, also auch noch heute.
Genau, also ich finde auch, das hat ganz gut noch funktioniert mit der DX. Mal gucken, gut, wenn wir jetzt vielleicht 10 Folgen drin sind, dann ist das vielleicht was anderes, dann nervt uns das vielleicht irgendwann nur noch, aber zu dem Zeitpunkt fand ich das eigentlich noch ganz unterhaltsam. Auch ich fand die DX eigentlich auch immer ganz cool.
Ich auch, selbst bei ihrem Reboot 2.6.
Auch da, haben sie, wo sie dann ja quasi kein Stable mehr waren, sondern nur noch ein Tag-Team mit Triple H und Shawn Michaels.
Awesome. Ja, genau.
Da haben mir die ja auch sehr gut gefallen noch. Auch gerade diese Fehde gegen McMahon, das war auch mal sehr unterhaltsam. Mir hat der Look gefallen, den Triple H hat noch mit noch relativ jung, also pre the ja. Game halt quasi, auch mit langer Hose und so weiter halt.
Genau, den Weg zu The Game sehen wir jetzt quasi.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die DX im Moment Faces oder Heels sind, wenn ich ehrlich bin. Also, klar, die Fäden gegen die Corporation, aber so 100%ig beides, eins von beiden ist das nicht so wirklich, finde ich.
Nee, das ist halt, also, sie werden halt abgefeiert wie nichts Gutes. Genau. Und sie sind halt Orthopotonisten, also sie machen halt das, worauf sie Bock haben, was ihnen bringt.
Genau, und deswegen sind sie wahrscheinlich auch so gefeiert haben, weil es, also, sie gehen so ein bisschen in die Richtung wie Austin, nur halt nicht so krass, aber die machen halt so...
Und mehr auf
Comedy. Und, aber natürlich trotzdem ihre ernste Note und so ein bisschen auch, wir scheißen halt auf alles, wir machen halt unser Ding so ein bisschen. Und, werden halt trotzdem mega gefeiert, wie du schon sagtest. Ja, die genau. Hypen halt so ein bisschen, ne, das ist ein Valentine's Massacre, es gibt dann halt da Triple H und X-Pac gegen China und Kane. Und,
Yes.
Und es sollte dann eigentlich kommen, dann später noch zu, ja, der Road Dogg.
Nee, das, ja doch, gab's, stimmt.
Sollte es dann halt eigentlich noch den Road Dogg gegen Earl Snow geben, das wurde gehypt. Und Billy Gunn hat gesagt, ne Leute, fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen doof, ihr habt hier das große Tag Team Match, Road Dogg, du verteidigst deinen Hardcore-Titel. Ich habe irgendwie gar nichts zu tun beim Pay-Per-View. Und hat dann das Referee-Shirt revealed und hat gesagt, okay, ne, kein Problem, will sich eh kein Ref melden. Ich mach den Referee beim IC-Title-Match zwischen Val Venus und Ken Shamrock.
Genau.
Easy. Ja, willst du kurz übernehmen, was dann danach kam?
Ja, dann kam doch schon das Non-Title-Match.
Genau.
Und ja, es stand dann auf dem Spiel Mankind gegen Steve Austin, Vince McMahon der Special Ref. Und er kam raus und Austin und Mankind kamen raus und dann gab es erstmal eine Promo. Und ja, Ende der Promo war, dass Mankind oder dass Mr. Socko Vince McMahon Hallo gesagt hat.
Ja, genau. Also man hat halt genau. Quasi gesagt, ne, Vince hat ja auch gesagt, ne, hat das quasi so nur die Q-Match gemacht, hat gesagt, so hier, iPokes ist ja, erlaubt.
Durch die iPokes ist okay, Tische ist guter Ton.
Genau, macht ruhig, worauf ihr Bock habt, nehmt euch richtig auseinander, klar, ne, um hier auch so ein bisschen die Vorteile hier für die Corporation und auch für The Rock hier halt zu machen. Ja, und dann haben halt Austin und Mankind gesagt, ja, machen wir nicht mit, ne? Match kam dann quasi nicht zustande, weil, Mr. Socko dann halt in den Mund von McMahon gewandert ist, gab dann einen Brawl mit der Corporation und dann hat Vince gesagt, so ja, so läuft das aber nicht, das lassen wir jetzt hier nicht so stehen. Austin, du trittst heute noch in einem Gauntlet-Match gegen die ganze Corporation an. Also ja. Mit anderen Worten, Mankind hat die Mandible Claw angesetzt, kriegt gar keine Strafe und Austin darf dann halt gegen die Corporation ran in einem Gauntlet-Match. Also cooler wäre es eigentlich gewesen, wenn sie halt so quasi gesagt hätten, weil Mankind musst du ja quasi auch schwächen, weil er ja beim St. Valentine's Day gegen The Rock antritt.
Ja, ja, ins
Titelmatch. Dann hättest du ja sagen können, okay, wir machen ein Tag-Team-Match draus. Ist halt immer noch ein Nachteil für die beiden. Aber okay. Im Endeffekt dann halt auch egal. Das sollte dann im Main-Event folgen, das Gauntlet-Match, was ja dann irgendwie auch gar kein Gauntlet-Match war, wenn wir ehrlich sind.
Nee, aber und zwar, das war dann ein Six-on-One-Handicap-Match, ja, so, im Gauntlet-Style, aber da kommen wir später
drauf. Ja, gab dann halt jetzt noch ein Godfather gegen Viscera.
Durch die Q.
Auch eigentlich egal gewesen, hat so ein bisschen die das Match Bossman gegen Viscera aufgebaut für den Pay-Per-View. Und dann wurde mir auch so ein bisschen klar, okay, ich weiß, was der Bossman...
Nee, Bossman gegen Midian.
Gegen Midian, genau. Und da wurde mir so ein bisschen...
Das war Bossman.
Da wurde mir so ein bisschen klar, okay, ich weiß, in welche Richtung das für den Big Bossman geht. Da erholen einen dann die Erinnerungen ein.
Genau.
Ja, okay. Muss jetzt nicht sein, aber es wird halt kommen, ne?
Genau, das dachte ich mir halt auch so, aber... genau, dann
Es gibt eine Menge DQs dann auch bei der Veranstaltung, aber red bitte weiter.
Dann kam es doch schon zu X-Pac gegen Kane. Genau. Das wurde dann auch durch die Q beendet, nachdem, was war das, Shane oder Shiner?
Shiner hat eingegriffen irgendwie.
Stimmt. Und dann, Turn hat eingegriffen.
Sich halt noch zu viel gebrawlt, das Tag Team Match halt noch ein bisschen aufgebaut führen. Für den Pay-Per-View.
Genau. Und dann, ja. Dann durfte The Rock noch Steve Blackman in 3 Minuten 50
besiegen. Ja, stimmt, das gab's auch noch. Auch eine coole eine Sache, einen Moment, den ich eigentlich ganz cool fand. Da kam Al Snow raus. Wollte das Hardcore-Titel-Match gegen den Road Dogg hypen. Und hat gesagt, ja, komm Road Dogg, lass doch jetzt schon das Match machen. Aber der Road Dogg kam nicht raus. Und hat gesagt, ja, okay, wenn er nicht rauskommt, mache ich halt ein Hardcore-Match gegen mich selbst. Holt dann irgendwie aus dem Tisch ein Backblech mit Cookies raus und sowas, vermöbelt sich so ein bisschen selber, springt einen Moonsault durch den Tisch, wo halt gar kein Gegner ist, sondern einfach nur mit sich selbst. Dann kommt sein Stable-Partner, ich glaube, sie waren in der JOB-Squad, ne, wo auch Gilbert drin war. Da dieses komische Stable da mit, wo dann, da kam halt dann Bob Hawley raus, hat gesagt, hey Junge, was machst du hier eigentlich? Und er hat so, ja, komm, lass mich in Ruhe. Und dann haben die beiden sich da noch ein bisschen gebrawlt. Also quasi ein Hardcore-Match geworkt, obwohl es halt kein Match war.
Genau.
Und halt so ein Quatsch halt. Aber das fand ich noch ganz unterhaltsam eigentlich. Das war halt irgendwie noch ganz witzig gemacht irgendwie. Mit der Al Snow, der halt hier so ein bisschen schizophren ist, ne? Mit Head und so weiter. Ich muss da sagen, Al Snow mochte ich auch immer ganz gerne. Den fand ich, das war ein cooler Charakter.
Der war echt cool.
Auch in der ECW war der ja eigentlich mega over, wo es dann diesen Moment gab, wo alle Leute diese Puppenköpfe dann da in den Ring geworfen haben zu ihm da und sowas halt. Das war ganz nett, also als Snow mochte ich immer ganz gerne eigentlich. Und Hardcore Holly war auch ganz cool eigentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Dann gab es ein kurzes Interview mit Kevin Kelly, der Dross, Dross interviewt hat. Wo Dross einfach nur meinte, ja, findest du, dass ich irgendwie ein Punk bin? Warum hast du mich beim letzten Interview Punk genannt? Und dann hat er Kevin Kelly verprügelt, wo dann Steve Blackman den Save gemacht hat. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich fand das irgendwie so vollkommen random, dass er einfach Kevin Kelly verprügelt hat. Hier muss ich auch sagen, irgendwie voll ungewohnt, dass Kevin Kelly da am Start ist.
Ja, aber das war ja zu der Zeit, wo der noch bei WWF genau. war.
Aber...
Und, aber ihn erkannte ich wenigstens. Da kam bei den Wars später kommt noch ein Typ, den ich gar nicht erkenne. Da muss ich dich fragen, wer das dann ist, wenn wir so weit
okay,
sind.
Okay, ja, da bin ich mal gespannt.
So ein dünner, blonder, schlachsiger Typ.
Muss ich sehen, muss ich sehen. Ja, genau.
Ja,
und dann war ja auch schon quasi Main-Event-Zeit.
Main-Event-Zeit.
Das Gauntlet-Match, ja. Was ja dann eigentlich quasi... Also es war dann ein Handicap-Match und... es war immer ein Mitglied von der Corporation halt gleichzeitig im Ring. Und der Rest war halt um den genau. Ring. Also bei Cage Match steht jetzt hier quasi Austin besiegt Shamrock per DQ und alle per DQ, außer halt den letzten. Aber im Prinzip, genau. Also ich habe das jetzt gar nicht, vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt, dass es irgendwie ein DQ gab. Für mich war das immer so, okay, einer von denen war jetzt quasi abgefertigt, ist dann halt raus und der nächste kam einfach rein.
Ja, die sind ja, aber die haben ja, die DQ kam ja auch dadurch zustande, dass bevor einer abgeklopft hat oder gepinnt wurde, wurde das halt unterbrochen okay. Und dadurch die DQ.
Ja, okay.
Und der Bossman hat hier Austin einfach mit dem, hier mit seinem Stick ja, mit seinem Nightstick kaputt da. Gehauen, weswegen ja dann ist McMahon hingegangen ist und ihn gepinnt hat.
Genau, McMahon hat dann halt gesagt, ja, ist noch nicht vorbei, ich pack mich hier selber ins Match, hat sich auf Austin gelegt, Referee hat, beziehungsweise musste den Pin durchziehen und ja, hat man nochmal hier große Vorzeichen gesetzt für den Pay-Per-View.
Genau.
Und McMahon geht quasi gestärkt in den Pay-Per-View und Austin liegt da. Ja, das war's dann im Prinzip auch mit Raw, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch irgendwas?
Genau, war keine spannende War so. War. Ich dachte, das wird ein bisschen krasser als War, die so groß ist. Mhm.
Ja, dafür hat man halt...
Da fand ich aber die Raw nach dem Pay-Per-View viel besser, kann ich jetzt
ja,
schon mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man hat das irgendwie nicht so...
Aber du hast halt ein bisschen den Pay-Per-View gehypt, aber nicht so, dass ich sah, oh krass, sondern war so, ja, kann man mal machen, aber ich glaube, das wird noch besser.
Genau, also man hat halt nicht so viel dafür getan, das halt auch als eine große Ausgabe zu verkaufen, weil jetzt halt volles Haus ist quasi. Also man hat das nicht ausgenutzt, dass man halt viele Zuschauer hat und dann was krass gemacht, weil, ne, so nach dem Motto, warum soll man jetzt halt eine krasse Show draus machen, wenn halt eh die Halle voll ist, weißt du so? Also wir haben die Halle quasi schon voll gemacht. Jetzt können wir auch unser normales Programm durchziehen, so mehr oder weniger.
Genau.
Ja.
Und ja.
So. Fang doch mal an mit dem St. Valentine's Massacre.
Ja, Valentinstag, 14.02.1999 aus Memphis, Tennessee. Und das Ganze startete mit einem Singles-Match. Goldust besiegt Bluedust.
Uiui, Alter.
Müssen wir nicht drüber reden.
Nee, also, das war scheiße.
Ist egal. War egal. Ich weiß nicht, passierte noch was nach dem Match?
Nee, so viel ich weiß nicht.
Ja, ne, ist egal. Habe ich auch vergessen, ehrlich gesagt. Dann kam es zum WWF Hardcore-Title-Match. Und der Hardcore-Title war vakant.
Genau, es gab da noch eine kleine Änderung. Eigentlich sollte es ja als No gegen den Road Dogg geben. Aber man hat dann irgendwie gesagt, ja, der Road Dogg wurde halt Backstage attackiert und kann nicht antreten. Und deswegen macht halt, passend zu dem, was halt bei Raw passiert ist, macht halt Bob Holly den Ersatz. Für den Road Dogg quasi. Also Titel vakant und dann halt wird er auskämpft. Ich meine, das muss ich auch sagen, das war ein Match, was ich sehr unterhaltsam fand. Mit dem Gebrawl dann durch die Halle, dann nach draußen, bis an den Mississippi und so weiter. Das fand ich echt gut gemacht. Also generell diese, das war ja noch bevor der Hardcore-Titel 24-7 war. Das kam ja erst ein Jahr später. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Hardcore-Zeug immer, was sie da gemacht haben, das war immer sehr innovativ, was sie da gemacht haben mit dem Hardcore-Titel. Vor allem, das war ja jetzt auch nicht, nicht sowas, also das war jetzt keine Hardcore-Schlachten oder sowas wie mit viel Blut oder die halt brutal waren, sondern das war halt so ein, ja, wenn du so willst, Comedy-Hardcore-Matches, also die auf dem Entertainment-Faktor.
Vor allem allein das Finish mit diesem, dass er da begraben wird unter irgendwelchen Gartenzäunen.
Genau, sowas halt unter, das war halt immer mehr, also nicht auf dem Hardcore-Aspekt, sondern das waren halt einfach so unterhaltsame Sachen, halt so Entertainment-Hardcore-Matches quasi. Und das finde ich, haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Also das ist das, was quasi der 24-7-Titel jetzt sein könnte und sollte.
Aber halt in schlecht, weil du alles glatt poliert. Selbst, weißt du, selbst Bullshit muss heute glatt poliert sein. Lass doch Bullshit einfach Bullshit bleiben.
Genau. Und ist ja egal, wenn das halt ein bisschen abgedreht oder kacke ist. Wenn das halt ein Spot auf der Karte ist, ist das vollkommen okay.
Und so. Eben, also da verstehe ich auch das Problem nicht, wenn man sich da so anstellt.
Ja, finde ich auch. Und deswegen, ich fand das ganz cool. Das war mal was Innovatives. Man hat sich aus der Halle geprügelt, sogar dann halt. Ich glaube, es hat sogar draußen geschneit oder sowas.
Und ja, war halt. Es lag Schnee.
Ist halt mitten im Winter, Februar, ne, in USA. Passt halt. Deswegen, das fand ich ganz unterhaltsam. Man hätte vielleicht sagen können, war vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich fand das ganz cool. Das hat mich unterhalten auf einer, jetzt klar, nicht auf einer wrestlerischen Ebene, das war jetzt hier kein Mattenklassik, vor allem weil es halt auch fast gar nicht auf der Matte stattfand, aber es war ein unterhaltsames Hardcore-Ding und wenn man das hier, also das wird bestimmt einer der positiveren Punkte sein hier bei diesen Raw-Ausgaben, wenn du sowas halt immer siehst.
Genau.
Deswegen, das war ganz nett. Dann aber nicht so nett war, ist ja wie es weit...
War das nächste Ding.
War dann Midian von der Ministry of Darkness gegen den Big Boss Man.
Da habe ich mich auch nur so durchgeklickt.
Ja, war nichts Besonderes. Also Midian ja jetzt auch kein wirklich geiler Charakter und auch kein guter Wrestler, davon abgesehen, ne?
Nee, komplett nicht.
Der Big Boss Man, den fand ich zwar als Charakter immer ganz cool, aber...
Aber ein guter Wrestler war das ja, halt auch nicht.
Ja,
sehr
ehrlich, war es nicht, ne? Und ja, dann wird er am Ende dann halt von der Ministry verprügelt. Ich glaube, Viscera war dann halt noch mit Midian draußen. Da gab es irgendwie 2 oder 3 Splashes gegen den Bossman von Viscera. Und geht hier halt so in Richtung jetzt halt Corporation gegen die Ministry of Darkness. Die berühmte Higher Power wurde dann ja auch eine Folge, einen Tag später bei Raw erwähnt.
Genau.
Das kennt man ja auch, also ansonsten erstmal nichts Wichtiges, würde ich sagen. Weiter ging es dann mit den Tag-Team-Titeln. Jeff Jarrett und Owen Hart verteidigen gegen D'Lo Brown und Mark Henry. Hier gab es eine nette Referenz an Wrestling with Shadows. was ja die Doku war. Ich glaube, das war die erste große Doku über den Montreal Screwjob.
Genau, die auch ein bisschen K-Fape kaputt
genau,
gemacht
hat. Genau,
das
war auch, glaube ich, so das erste richtige Ding in Doku-Form, sowas, was so abseits vom K-Fape war.
Genau.
Und hat man natürlich darauf angespielt. Also Bret Hart natürlich dann hier schon lange weg, weil der Montreal Screwjob halt schon knapp anderthalb Jahre vorbei ist.
Genau.
Und hat man das halt so ein bisschen erwähnt, so als kleines Salz in die Wunde, weil Owen Hart ist ja immer noch in der WWF angestellt. Ist auch, glaube ich, der letzte aus der Hart-Familie, der noch am Start. Ich glaube, alle anderen sind halt weg dann gegangen auch, ne?
Genau.
Owen ist halt geblieben. Bis zu seinem Tod dann halt natürlich. Ja, das war jetzt auch kein besonderes Match, würde ich jetzt sagen, ne? Wie gesagt, ich...
Nee, das Ende...
Genau, das Ende. Erzähl weiter, bitte.
War dann doch, als D'Lo Brown dann zum Ende einsetzen wollte, dann wurde er doch von PMS attackiert.
Genau. Die Pretty Means, ich weiß gar nicht mehr, wer das war jetzt.
Das waren Jacqueline und wie hieß sie? Deborah, Jacqueline. Nee,
Deborah kann es nicht gewesen sein, die ist ja bei Dings Bayern.
Nee, stimmt. Nee, Jacqueline und wie hieß die andere? Ich weiß es nicht mehr.
Auch gerade nicht, ehrlich gesagt.
Aber auf jeden Fall Jacqueline.
Okay, interessant. Ja, gut, genau, die haben ihn halt abgelenkt und dann konnte, ich glaube, Deborah konnte dann den Gitarrenschlag, nee, Owen Hart war es, glaube ich, der den Gitarrenschlag dann
an D'Lo Brown.
Ich glaube, es war gegen das Knie von Mark Henry, der da dann ausgefallen ist für die nächste Raw quasi.
Irgendwie genau. Sowas. Der war dann schon länger nicht mehr, aber dann da. Den haben sie dann rausgenommen aus
genau.
Der Story.
Und verteidigen halt Jarrett und Owen Hart die Titel. Wie gesagt, ich mag die Dynamik von Owen Hart und Jeff Jarrett, das ist ein cooles Team gewesen.
Ja, das finde ich auch cool auf jeden Fall.
Ja gut, D'Lo Brown fand ich eigentlich auch immer nicht übel. Mark Henry Sexual Chocolate.
Schwierig.
Den Tiefpunkt des
Gimmicks. Was mir der Hall of Pain Mark Henry...
Ja, lieber. Definitiv. Oder generell auch der Mark Henry, dieses Woodsworn's Manding war halt viel cooler.
Genau.
Aber den Sexual Chocolate Tiefpunkt, den sollte es dann erst später noch geben, wenn Mae Young dazu gestoßen ist. Das erwartet uns ja dann auch noch.
Ja. Dann gab es Velvidus gegen Ken Shamrock um den WWF Intercontinental Title. Ich wäre auch dafür, dass wir uns da jetzt auch an hier in dem Pay-Per-View jetzt nicht mehr so lange aufhalten, weil wir nehmen schon knapp eine Stunde auf.
Korrekt. Kann man ja nochmal kurz sagen, weil Venus hat gewonnen, quasi weil Billy Gunn dann gegen Shamrock geturnt ist. Oder die ganze Zeit immer so ein bisschen Anti-Shamrock geworkt hat.
Genau.
Und am Ende gab es dann einen Fast-Count von Valvinus.
Ja.
War ein okayes Match. Hat auch relativ viel Zeit gekriegt mit 15 Minuten, ne? Hätte man ruhig auch was streichen können. Aber ja, Valvinus ist der neue IC-Champion.
Das ist korrekt.
Weiter ging es mit China und Kane gegen die DX, Triple H und X-Pac. Das war ganz cool eigentlich. Man hat immer so ein bisschen gespielt, ne? Hat auch erwähnt, dass es, glaube ich, das erste Mal war, dass eine Frau in irgendeiner Art und Weise in einem Match mit einem mit den Männern halt zu tun hat. Also abgesehen vom Rumble, wo Shayna schon drin war. Also es war quasi das erste Intergender-Match in der WWE.
Mhm.
Das hat nochmal ein bisschen erwähnt, dass es halt was Besonderes. Man hat, glaube ich, sogar gesagt, dass es im Wrestling ever das erste Intergender-Match war. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber aufgrund der Zeit ist das durchaus möglich, dass es vielleicht sogar so war. Und Shayna kann dann sogar Triple H pinnen.
Yes.
Das wurde dann später nochmal aufgespielt, aber das ist ein großer Moment, denke ich, auch für die damalige Zeit schon halt. Und vor allem, weil Triple H auch ein großer etablierter Name ist, ne, und dann darf Shayna ihn pinnen. Das ist schon groß, würde ich sagen.
Ach, jetzt weiß ich, wer noch bei PMS am Start war. Jacqueline halt und Terry Runnels.
Ah, stimmt. Die damalige Frau von Goldust.
Genau.
Ah ja, interessant. Verrückt. Willst du irgendwas zu dem Tag Team Match noch sagen? Geradezu, also Shayna und Kane gegen die DX?
Nö. Das war ganz in Ordnung und da wurde ja noch auf da wurde hier was anderes noch eingeleitet.
Genau, Shane McMahon war ja auch am Kommentar, fand ich auch ultra nervig.
Shane McMahon zu der Zeit komplett schlimm.
Ja, der ist halt so.
Nur schlimmer wurde er in den letzten Jahren.
Ja, das stimmt, aber der war halt so. Ich fand den so aufgesetzt over the top halt, also so.
Na, das Problem war, du musst überlegen, er war 99, das war vor 21 Jahren. Er war halt zu dem Zeitpunkt, okay, ich wollte gerade was sagen, aber er war zum Zeitpunkt trotzdem schon 30.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, der kam, macht jetzt irgendwie den Eindruck, als wäre er jünger. Auf mich zumindest, also zu der Zeit.
Ja, und dachte ich halt auch, dass er jünger wäre. Aber nee, der war halt schon 30 und der wollte so der cool Kid, der überhebliche, cool Sohn sein. Und, ja. Aber das war halt, wie gesagt, wirkte nicht so organisch.
Ja.
Und, aber er sollte auch eine wichtige Rolle spielen.
Seine Berufung hat er dann ja erst knapp 20 Jahre später gefunden, als er den Raw Underground geleitet hat.
Ich wollte sagen, als der Beste in the World.
Ja, das natürlich auch. Also, wie konnte ich das nur unterschlagen? Zu der Zeit war er, also zu dieser Zeit da, wo wir jetzt drüber sprechen, war er weit davon entfernt, der Beste in the World zu sein. Er war ja auch kein richtiger Wrestler, also das muss man natürlich dazu auch sagen. Also, der hat halt. Also, Shane McMahon ist ja eigentlich nur dafür bekannt, dass der immer irgendwelche kranken Spots oder sowas macht, aber der hat ja nie wirklich richtig. Klar, der hat zwar auch ein paar Titel gewonnen und sowas, aber das war ja nie wirklich ein Fulltime-Wrestler oder sonst irgendwas.
Nein.
Und
wer aber Fulltime-Wrestler waren, waren die zwei Leute im Co-Main-Event.
Ja, da habe ich auch ein bisschen Probleme, dass es nur der Co-Main-Event war, aber das war halt, weil es halt Austin gegen McMahon im Main-Event war.
Genau. Dave Meltzer hat dem Match 3,75 Sterne gegeben.
Ja, okay, für die damalige Zeit vielleicht okay, weiß ich nicht. Ich schließe mich da eigentlich im größten Teil der Fans an, die haben nämlich Boring gechantet. Ne, die haben Bullshit gechantet beim Finish, aber ich fand es auch relativ boring, wenn ich ehrlich bin.
Das war auch boring. Sie haben auch boring während des Matches gechantet, hat mich ein bisschen überrascht, aber es ist halt. Ich hab das auch so ein bisschen nur im Second Screen geguckt, aber das war auch so. Es waren halt 22 Minuten und es waren keine 22 coolen Minuten, sondern es waren halt 22 Minuten.
Genau. Auch für mich.
Und nicht. Oh, 22 Minuten, sondern wirklich nur 22 Minuten.
Man merkt dann auch, dass diese Fehde jetzt so langsam Richtung Ende geht. Und dass dann halt die beiden Matches davor, die waren halt schon besser. Und dass man jetzt versucht, noch so ein bisschen zu verlängern halt.
Und es war ein Draw am Ende. Viel Gebrawle.
Genau, viel Gebrawle. Gab ein Draw dann halt, wie du sagtest. Spielt dann halt für die Raw danach noch eine Rolle. Und
Und dann gab es den Main Event, Austin's WrestleMania Spot on the Line Steel Cage Match.
Ja,
und da muss ich was sagen, beziehungsweise die Promo-Cuts zu den Matches in dieser Zeit, das gab's ja bei WCW nicht so wirklich. Und nur so eher vereinzelt und die waren bei. Ich hoffe, es ist keiner gestorben bei dir da. Oder keiner verletzt. Nee. Und die gab es. Also, die waren sehr 90er tatsächlich.
Ja.
Und du dachtest bei manchen Promos, dachtest, könnte jetzt auch ein Hip-Hop-Video sein.
Ja, das stimmt. Das wird ja später dann.
So von den Cuts her und er ist vor allem später bei diesen ganzen Dingern von Shane McMahon aufgefallen.
Das wird ja später dann sogar noch deutlicher, wenn quasi jedes Pay-Per-View-Theme von Limp Bizkit ist. aber ist doch so, die haben doch ganz viel Musik von denen genutzt und so alles. Also, aber ich weiß, was du meinst. Aber die waren natürlich trotzdem gut, die Videos. Ne? Also gut produziert, aber. Wie du schon sagst, sind halt super 90er einfach, ne? Absolut. Ich musste ja jetzt gerade lachen, als ich die Matchzeit hier gesehen habe, von 7 Minuten. Das ist die offizielle Matchzeit, aber es gab ja halt noch massenweise Gebrawle davor, um den Cage herum und das alles, ne? Das war mir dann ein bisschen zu lang, auch wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob dieser Stretcher-Spot, den fand ich ein bisschen unnötig. Weil McMahon ja dann von der Stretcher halt getragen worden ist und Howard Finkel wollte dann quasi den Sieger halt announcen und Austin hat gesagt so, so will ich hier nicht das Match gewinnen, das Match hat theoretisch nicht angefangen, was ja auch stimmt, und hat dann McMahon erstmal in den Ring geprügelt und so weiter. Hier auch großartiger Job, habe ich mir aufgeschrieben, von Michael Cole, der hat geschrieben hat, als Austin quasi auf dem Dach des Käfigs war und dann quasi auf der anderen Seite runter wollte und McMahon im Ring blutend sitzt und ihm die Stinkefinger zeigt und Austin wieder runterklettert. Und Michael Cole sagt, no, don't do it, Austin, remember the Rumble, don't do this, go to WrestleMania and sowas halt. Das fand ich hervorragend, das war echt gut gemacht. Und am Ende kam dann das Debüt von Paul Wright, dem späteren Big Show, der halt sich quasi durch den Ring gewühlt hat, gegraben hat. Und das wurde dann aber quasi der Corporation doch zum Verhängnis, weil er Austin halt, man kennt den Spot, ne, man kennt es. Er hat Austin durch die Wand geworfen, die ist rausgebrochen und Austin konnte so raus und gewinnen.
Genau, und
hat gewonnen, darf seinen Mania-Spot behalten und wir haben das Debüt von The Big Show gehabt. Also dem späteren The Big Show, damals noch halt nur als Paul Wright. Ganz witzig. Da frage ich mich halt immer, war der halt jetzt für die ganze Veranstaltung unter dem Ring oder haben sie den irgendwann halt da runtergeschmuggelt? Oder gibt es da so einen Geheimgang vielleicht Backstage, womit der da runterkommt?
Das ist eine tatsächlich gute Frage.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie den halt 3 Stunden lang...
Ich kann mir eher schon vorstellen, dass sie den irgendwie, dass sie da wirklich, dass es dort auch Katakomben gibt. Und dass er dann da rein ist und dann einmal hochdurfte.
Wenn sie den da reingeschmuggelt hätten nach dem Match, das wäre auch jemand aufgefallen bei so einem riesen Typen halt, weißt du?
Naja, Hornswoggle konntest du nur 7 Stunden da drunter sitzen lassen damals, was er so erzählt hat.
Ja, das habe ich auch mal gehört, aber naja.
Und, ich denke, da haben sie sich irgendwie, sie haben wahrscheinlich einen Workaround geschafft.
Ja, bestimmt irgendwie sowas, glaube ich auch, also. Ja, das war das Gemetzel am St. Valentinstag. Also von Liebe war da nicht so viel da.
Nee.
Aber wir sind auch hier beim Catchen und nicht beim Fummeln in der Disco.
Genau.
Oder was auch immer. Ging dann weiter mit Raw, ne?
Da hast du mir auch wieder was zugeschrieben.
Ja.
Und dann ging es, ich meine, ja, es gab erst ein Segment, oder? Dann erzähl mal.
Ja, und zwar kam halt Shawn Michaels raus, der Commissioner von der WWF zur damaligen Zeit. Und hat Austin und...
Da hatte er sein Lachen
wieder. Und dann kam er halt raus, ne, hat halt Austin und Madcap rausgeholt, hat gesagt so, ne, hier, Austin hat ja beide haben ja gewonnen, beziehungsweise Madcap hat halt den Titel verteidigt. Das ist halt der Main Event von WrestleMania. Da kam halt Vince raus, hat gesagt so, oder Vince und Rock, glaube ich, sogar haben gesagt, hat gesagt, nee, ist hier nicht, ne. Austin, ne, komm, lass das Kriegsbeil jetzt hier ein bisschen begraben, das ist jetzt alles hier irgendwie eskaliert. Ich bin bereit, das jetzt ruhen zu lassen, wenn du dich entschuldigst, ne? Ja. Hat Austin natürlich nicht getan, oh Wunder, ne? Dann hat gesagt so, ja, tut mir leid, dass ich dich durch mehr verprügelt hat, aber dann hat man so ein bisschen Mankind und Shawn Michaels halt gedrängt, das Rematch anzusetzen für The Rock, also Rock gegen Mankind. Wird dann auch ein Leitermatch sein. Und, McMahon hat announced, dass halt der Referee für das Match bei WrestleMania, das WWF-Title-Match, wird Paul Wright sein. Und es gab ja ganz kurz so ein kleines Wortgefecht zwischen Shawn Michaels und The Rock. Und dann ist mir so eingefallen, so, ja, eigentlich schade, dass es halt, also zu der Zeit wäre ein Michaels-The Rock-Match, ich glaube, das wäre Gold gewesen. Aber Michaels war ja zu der Zeit noch retired und als er wiedergekommen ist, da war Rock, glaube ich, sogar schon weg.
Ja.
Und deswegen quasi sollte weg, es halt nie dazu kommen. Ist schade, ich glaube so in der Hochzeit 99, 98 wäre ein Rock gegen Michaels Match, glaube ich, richtig geil gewesen. Oder eine Fehde generell zwischen denen.
Ja, definitiv, das hätte richtig funktioniert. Vor allem auch Michaels so als Face oder als DX-Mensch. Genau. Und Rock halt in seiner Phase, wie er jetzt
ist. Ich muss auch sagen, mir gefällt dieser Corporate Rock echt gut, dann halt auch nicht in richtiger Gear, sondern quasi so in Trainingsklamotten, dieses total cocky, mega überhebliche einfach. Auch die Heel-Mucke fand ich echt gut, dieses, statt diesem If You Smell, einfach dieses ganz lässige You Smell What The Rock Is Cooking und dann halt die Musik, gefällt mir, also das zieht auf jeden Fall.
Genau.
Das hat alles gepasst, ja, sollte dann halt im Main Event das Leitermatch geben zwischen den beiden. So, im Opener gab es dann ein Mixed Tag Team Match. D'Lo Brown und Ivory gegen Deborah und Jeff Jarrett. Ja, war auch nach 2 Minuten dann vorbei. Gab dann viel hin und her gebrawler. Am Ende gab es, glaube ich, sogar noch einen Gitarrenschlag gegen Deborah von Ivory, meine ich.
Ja. Endete halt in Double DQ. Genau.
Also, muss man, glaube ich, auch nicht weiter drüber reden, eigentlich.
Nee, also die Matches, wie gesagt, die Matches, bis auf ein paar Stück, kann man auch eigentlich nur überfliegen und die Segmente sind halt die, über die redenswert sind.
Genau, das nächste Segment fand ich auch eigentlich ganz cool dann. Da kamen die DX dann raus, aber diesmal nur in Form von Triple H und X-Pac. Und haben gesagt, ja, komm, ne, haben wir verloren, ist okay. Wir wollen ein Rückmatch haben, aber jetzt heute bei Raw hier. Kam halt die Corporation raus, also dann Kane, Shiner und Shane McMahon. Hat Shane gesagt, ja komm, warum sollen wir ein Rematch gegen euch machen? Wir haben gewonnen und Shiner hat so einen guten Job hier gemacht. Den gebe ich heute Nacht frei. In Match hat X-Pac gesagt, ja komm, weißt du was, dann ersetzen wir doch die eine Bitch gegen die andere. Waren seine Worte so, wortwörtlich.
Das ist korrekt, kann ich nicht.
Und hat gesagt, ersetzen wir die eine Bitch durch die andere, dann übernimm du doch Shiners Platz. Und ne, haben noch ein bisschen angestachelt und Shane wollte sich schon ein bisschen rausreden. Hat gesagt, ja komm, oder bist du eine Pussy oder was, ne? Ne, ist halt 90er Jahre Attitude Era, da wird halt noch ein bisschen härter geredet, ne? Hat Shane gesagt, so weißt du was, okay, komm, ich mach das, aber nur X-Pac, wenn du deinen European-Titel aufs Spiel setzt. Ja, komm, hat X-Pac gesagt, ja komm, okay, ist gut, machen wir. Gibt es dann später Tag Team Match um den European-Titel. Sprich, es stand auch quasi jeder Titel außer den Tag Team-Titeln auf dem Spiel. Ja. Ne, nächstes dann IC-Title-Match. Walt Venus gegen Billy Gunn. War ein bisschen komisch, weil es halt Heel gegen Heel war. Walt Venus gewinnt halt, weil Billy Gunn stößt am Apron mit Ryan Shamrock zusammen.
Und nach dem Match, ja, Ken Shamrock eskaliert ein bisschen.
Vorher noch hat Val Venus ja quasi Schluss gemacht mit Ryan Shamrock. Meinte hier, ich brauch dich gar nicht, ne?
Weil sie auch sagt, we did it, also what about me? I did it and I don't need you.
Genau. Tschüss hier, ne? Mach ich mal vom Acker hier, brauch dich gar nicht, ne? Hat dann Backstage quasi Billy Gunn versucht, die Gunst der Stunde zu ergreifen. Und aber bevor irgendwas kam, wurde er dann halt verprügelt von Ken Shamrock.
Und Ryan Shamrock und Ken Shamrock waren tatsächlich mal miteinander zusammen in echt. Aber Ryan Shamrock hieß auch tatsächlich das Kind von Ken Shamrock.
Ja, wahrscheinlich hat man sie dann wirklich halt, also Ryan dann halt im K-Fape danach benannt. Weil Ryan halt eigentlich ein Männername und sie halt eine Frau, deswegen eben ein bisschen komisch. Aber naja, jeder wie er mag.
wobei ich glaube, Ryan ist tatsächlich so beides.
Okay, kann sein. Ja, kann sein. Vielleicht ist es ja auch dann hier nur eine Kurzform für, keine Ahnung, Rihanna oder sowas, keine Ahnung. Oder was auch immer. Der Undertaker und die Corporate of die Ministry of Darkness kamen raus. Haben quasi der Corporation den Krieg erklärt. Und der Undertaker hat erstmalig von der Higher Power gesprochen.
Yes.
Das wird ja später noch relevant werden. Da kam der Bossman raus und hat die Ministry zu einem Six-Man-Tag-Team-Match rausgefordert. Das kam zuerst später, aber wir können ja ganz kurz drüber reden. Das Ding war auch ein No-Contest, weil dann halt die Ministry rauskam, haben Shane kurz entführt und er meinte, ja, bring mal hier deinem Papa hier den Umschlag. Und so ein Quatsch halt.
Genau. Wurde da schon das Kreuz aufgehangen oder war das
eine Folge später? Nee, das war später erst. Okay. Shiner hat dann ins Tag Team Match interferiert und hat dafür gesorgt, dass Shane McMahon den European-Titel gewinnt.
Genau, nachdem er X-Pac
gepinnt hat. Da fand ich aber das Finish als Spot eigentlich ganz cool. X-Pac cool. Wollte als zum Bronco-Buster in die Ringecke und Kane hat ihn einfach vom Apron aus zum Chokeslam gepackt. Und den Chokeslam gepackt. So, und da ist mir dann klar geworden, wir sind auch kurz davor, dass wir Kane und X-Pac als Tag-Team kriegen. Da freue ich mich schon drauf.
Mega.
Und,
ja.
Ja.
Ich dachte, das wäre schon, hab und dann fiel mir ein,
nee, das kommt erst später. Ich auch erst gedacht, aber das kommt wohl tatsächlich erst später. Ja, Shane McMahon, neuer European Champion, hat dann auch übertrieben gefeiert, Backstage mit der ganzen Corporation und also
Posse.
Ja, genau, mit der Mainstage Posse, das sind ja seine Buddies da aus Kindertagen, sind glaube ich auch gar keine richtigen Wrestler.
Nee.
Und ja, gab noch ein Hardcore-Title-Match von Hardcore Holly gegen Steve Blackman, was dann halt Hardcore Holly gewonnen hat, beziehungsweise damals war ja nur noch nur Bob Holly. Blackman hat dann halt verloren nach dem Eingriff von Dross. Dross auch so ein Typ, ey.
Wer war nochmal Dross genau?
Das war der Typ, der einen Job gekriegt hat bei der WWE, weil er auf Kommando kotzen konnte.
Ich erinnere mich.
Und das ist der Typ, der war, glaube ich, dann eine Zeit lang der dritte Mann in der Legion of Doom. Und hier ein bisschen Foreshadowing, das ist der Typ, der sich dann quasi das Genick gebrochen hat im Match gegen D'Lo Brown und seitdem querschnittsgelähmt ist. Also bis heute tatsächlich sogar noch. Der sitzt heute immer noch im Rollstuhl aufgrund des Unfalls. Leider. Auch sehr,
Da fehlen auch einem immer so ein bisschen die Worte.
Ja, genau. Ich weiß halt nicht, was soll man dazu sagen. Das ist immer so ein bisschen scheiße. Also, weil man kann das halt auch einfach nicht schönreden. Weil es halt einfach eine scheiß Situation ist, ne?
Ja, eben.
Und so deshalb, ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, ehrlich gesagt, noch.
Nee,
du. Hardcore Holly macht eine Challenge für die nächste Woche, die dann von seinem ehemaligen Technikpartner Bart Gunn angenommen wird.
Genau.
Wo man auch den Brawl for All kurz erwähnt hat. Uff, und dann ist
der auch für WrestleMania rumspielt.
Ja, ich habe gedacht, der wäre im Jahr davor bei WrestleMania gewesen, aber dann haben sie Butterbean im Publikum gesehen und dann ist mir ganz übel geworden. Dann war mir klar, okay, der kommt doch auf uns zu, das Match.
Ja, nochmal, genau.
Ja, dann kommt eigentlich schon der Main Event, ne?
Das Six-Man-Tag haben wir
ja
schon.
Ja, das habe ich ja jetzt kurz abgearbeitet. Stimmt. Jetzt hier mit dem. Es sei denn, du willst jetzt gerade noch was
dazu
sagen.
Und dann Main Event.
Main Event war.
World.
Mach weiter.
World Heavyweight Title Ladder Match. The Rock gegen Mankind. Austin war im Kommentar. Das fand ich wiederum cool.
Ja.
Und das Match endete, nachdem Rock und Mankind auf der Leiter waren und Paul Wright, also Big Show, rauskam und Mankind gejokeslammt hat.
Ja, korrekt. Man merkt ja, glaube ich.
Und so.
Ja, erzähl es zu Ende.
Und so konnte The Rock sich den WWF-Title
holen.
Was wolltest
der
du
sagen? Der ist WWF-Champion. Das Match hat auch 4 Sterne gekriegt von Meltzer. Mhm. Ist ganz witzig, dass man jetzt auch bei den ganzen Raw-Matches hier so diese Ratings sieht. man merkt bei Paul Wright, finde ich, so ein bisschen noch, dass der noch nicht so lange im Business ist. Also ich glaube, der ist auch zu der Zeit noch gar nicht so lange im Business, ne? Der ist ja, als nee. Als er bei WCW damals debütiert ist als Giant, war das auch sein kompletter Einstieg im Wrestling so. Also WCW hat den da, glaube ich, damals entdeckt und dann trainiert. Und du merkst halt, dass der noch nicht so, noch relativ frisch ist. Ich finde auch, der Chokeslam, den er damals hatte, der ist noch sehr, sehr wack.
Ja, ich kann mal sagen, so Big Show, Beginn der In-Ring-Karriere 94, sprich, der war da gerade 26, nein, der war da gerade,
5 Jahre drin.
Hier, wie heißt das, 5 Jahre.
War doch so lang, okay, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das wäre weniger gewesen. Aber interessant, Match war auch nichts Besonderes eigentlich, also es war okay, ne, aber es ist halt ein Weekly-Match, es ist halt ein Match in der TV-Show, ne, also ging halt auch nur 12 Minuten, also alles cool damit. Ja, die Corporation versaut Mankind hier den. Also sie kosten ihn ja quasi nicht nur den Titel, sondern auch den Main Event von WrestleMania, wenn man so will. Fand ein bisschen doof, dass Austin quasi gar nicht eingegriffen hat, als er gesehen hat, dass Paul Wright kam, um so ein bisschen für die Odds zu even, aber ja gut, okay. The Rock gewinnt. Im Endeffekt ist es nur gut für uns, weil das ist halt der Grundstein jetzt für The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania.
Genau, und das wurde dann auch so so bekannt gegeben und
ja. Ja, der Raw hat ja quasi damit geendet, dass Brock dann halt keine Siegesfeier gekriegt hat, sondern Austin in den Ring und zack, er hat den Stunner abgekriegt.
Yes.
Und das war das Ende der Folge.
Genau, und damit endet auch die erste Folge unseres Formates.
Korrekt.
Und ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen ein bisschen kürzer.
Ja.
Und ich werde mir dann auch in den nächsten Folgen schön was aufschreiben.
Sehr gut.
Und dann kriegen wir das auch alles hin. Und
also,
ich habe auf jeden Fall Bock weiterzugucken.
Ich auch, du bist ja schon ein bisschen weiter als ich.
Ich werde aber dann noch mal ein bisschen mich durch die alten Folgen skippen, also davor, um mir dann auch mal Notizen zu machen, damit du das nicht alles alleine machen
Sehr
musst.
Sehr gut. Und dann lasst uns gerne mal wissen, wenn ihr diese Folge gehört habt, über Social Media oder bei YouTube-Kommentare oder über E-Mail, wie auch immer, was da eure bevorzugte Informations- oder Kommunikationsquelle ist. Lasst uns dann gerne mal wissen, wie ihr das wie ihr das findet, dieses Format, wenn wir darüber sprechen. Vielleicht auch als erste Ausgabe, ne, was man vielleicht anders machen könnte oder verbessern könnte. Immer das gerne erzählen. Da sind wir immer sehr gerne offen für Input. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Bis dahin. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.